Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Euronogo mit Ausgabe 12. Servus Stefan.
Hallo Markus.
Ja, Deutschland gegen Spanien, beziehungsweise umgekehrt, Spanien gegen Deutschland, aber ist auch wurscht. Vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und damit ist jetzt auch klar, es wird nur noch eine finale Euronogo-Ausgabe geben, direkt nach dem Finale und ansonsten keine mehr, weil ab sofort sind unsere beiden Teams draußen.
Genau, Deutschland ist eine Runde weitergekommen als Österreich, hat gerade relativ unglücklich, muss sogar ich sagen, gegen Spanien verloren. Und ich muss meinen Spruch revidieren, den ich im Laufe der Euronogo-Produktion droppen habe lassen, wie man es im Neudeutsch sagt. Also ein Spiel dauert eben nicht 90 Minuten und am Ende gewinnt Deutschland.
Genau, es dauert 120 Minuten und dann gewinnt teilweise dann auch Spanien, beziehungsweise ja, offiziell, und so ist er auch im Tippspiel ausgewertet worden, 1-1, was ich eigentlich hätte tippen wollen, aber dann doch nicht gemacht habe, durch dann 3-3, wobei, da werden wir eh noch drauf kommen, ist die Frage, du, ich glaube, du hast, ich hätte mir das mal anhören wollen, auf Sendung 3-3 gesagt, meine Frau hat gesagt, in No-Go-Tippspiel steht 2-2, das riecht nach Disqualifikation, lieber Stefan.
Das stimmt natürlich, ich war mir unsicher und habe es mir dann nicht nochmal angehört, ich habe gewusst, ich habe ein Unentschieden getippt mit mehreren Toren, ja, shame on me, aber ich habe, glaube ich, jetzt nicht von dem Tipp profitiert, also ich habe keine 10 Punkte bekommen, ich hätte bei 3-3 genauso viele Punkte bekommen wie bei 2-2, deswegen gehe ich vor das ständig neutrale Schiedsgericht und erhebe
Einspruch.
Da wollte ich jetzt schon hingehen,
das kannst
du machen. Du hast ja angeklagt, ich muss ein. Nein, Markus, Spaß beiseite, wie geht's dir jetzt? Kurz nach Abpfiff, was sagt deine Gefühlswelt? Es war ja doch dann zumindest in der zweiten Halbzeit ein nervenaufreibendes Spiel.
Ja, voll, wirklich. Also es war, fand ich, ein hartes, ein intensives, ein kampfbetontes und hier und da, aber auch mit spielerisch schönen Kombination auf beiden Seiten, gespicktes Match, glaube ich, das so gut wie alles hatte. Von, ja, wir kommen eh noch drauf, Elfmeter-Diskussion, Toren, gelben Karten, am Ende noch ein Platzverweis, ich glaube, es hat alles, so ziemlich alles gehabt. Ähnlich wie das Auftaktmatch der Deutschen, diesmal aber ohne Eigentor und wirkliche der Torflut.
Und du bist ja auch ein Wrestling-Fan, es hat ja auch ein bisschen was von Wrestling gehabt teilweise.
Ja, sicher, so ein paar Flying Shoulder Block und sowas, ja. so Geschichten, war schon ein paar interessante Geschichten mit dabei. Ich habe hier und da schon jetzt in der wirklich kurzen Zeit auf Social Media mitgekriegt, dass einige der Meinung sind, dass ja da wirklich 22 Kriege am Feld waren und tolle Performance abgeliefert haben und der Schiri dem Ganzen nicht gerecht wurde. Ja, also mit Sicherheit, ich glaube, Kritik kann von beiden Seiten immer geübt werden, aber dass jetzt deswegen der Schuldige war, dass es jetzt genauso ausgegangen ist, ja, ich denke mal, am diskutabelsten ist die Elfmetersituation. Du hast jetzt schon was angebracht, dass eventuell vorher Abseits war, so genau habe ich jetzt die Szene davor nicht im Kopf und die ganzen Standbildern und Szenen, die man sonst irgendwo sieht, sieht man natürlich immer nur diese Elfer-Szene.
Ja,
ich glaube, wenn man sich darauf fokussiert, hätte man allein von dieser Szene Elfmeter geben können, auch wenn ich sehr sicher bin, dass der Abwehrspieler den Arm da gerade in der Bewegung hinter den Rücken geben wollte. Ja.
Also umgekehrte Vorzeichen vor diesem Match, meine Damen und Herren. Mein Kollege Markus hat dieses Match auf ORF angeschaut und ich habe das Match auf der ARD oder in der ARD im Ersten gesehen und konsumiert. Mhm. Und im Ersten haben sie Bibiana Steinhauser oder Steinhäuser, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Einfach nur Steinhaus.
Oder Steinhaus, ja. Dann zu Wort kommen lassen, die gemeint hat, der spanische Spieler stand mit beiden Beinen fest am Boden und vergrößert seine Fläche nicht absichtlich und nicht so sehr, dass man da Elfmeter geben muss. Das hat die Expertin der ARD gesagt. Der Kommentator war komplett anderer Meinung und hat dann noch gesagt, das wird man nachher diskutieren müssen, aber ich habe ja dann, also sie haben ja dann ein paar Minuten später noch einmal diese Szene eingeblendet in der Wiederholung und da haben sie zuerst die Flanke in den Strafraum, ich weiß leider nicht mehr, weil ich glaube Kimmich hat die geschlagen, gezeigt und bei dieser Aktion haben sie dann gestoppt im Moment der Flanke, also wie die Flanke gespielt wurde, und da hat man gesehen, dass Füllkrug mindestens eine Armlänge vor dem letzten spanischen Abwehrspieler war und die Aktion deswegen zu diesem Zeitpunkt abzupfeifen gewesen wäre. Also so hätte ich diese Fernsehbilder interpretiert, und deswegen kam es dann auch zu keinem VAR-Check aufgrund des Handspiels, das ich schon auch gegeben hätte und ich auch gefordert hätte zu geben. Aber ich glaube, das war der Grund, warum der Schiedsrichter da nicht dann das noch einmal checken musste, auch am Bildschirm oder wo auch immer. Und deswegen denke ich, dass das dann schon auch eine richtige Entscheidung war, das nicht zu geben.
Okay. Ja, wie gesagt, also von der Szene direkt sind wir uns, glaube ich, beide einig, das wäre dann 11 Meter gewesen. Vorgeschichte, wie gesagt, haben sie jetzt entweder ist es mir entgangen oder wie auch immer, im Off so nicht nochmal aufgedröselt und hergezeigt.
Im ersten hat der Kommentator das auch nicht gesehen. Also der hat dann auch gesagt, hier nicht Handspiel zu geben, wird sicher noch für Diskussionen sorgen. Aber sie haben die erste Szene einfach nicht beachtet beim Kommentieren.
Okay. Ja, aber wie gesagt, ansonsten wirklich intensiver Beginn und dann für Deutschland, denke ich mal, auch ein bisschen Glück bzw. Bonus, glaube ich, für Toni Kroos, dass er da am Anfang nicht gleich gelb oder vielleicht sogar gelb-rot sieht in der ersten Szene. Ja, ich meine, da kommen jetzt manche dann auch, sagen wir, ein bisschen trollig daher im Internet und meinen, ja, Kroos rasiert ihn um und dann sagt er, das war kein Foul. Nein, er hat, glaube ich, angegeben und das hat man auch gesehen, dass er zuvor den Ball gespielt hat. Trotzdem geht er natürlich so intensiv rein, dass man dann gelb hätte geben können. Zum Glück für ihn hat er es nicht bekommen und dann später, glaube ich, steckt er ja mal kurz drauf auf den Fuß, wo er nochmal hätte gelb bekommen können. Ja, und dann eben spätestens in der zweiten Hälfte, wo er dann das taktische Foul macht und den durchbrechenden Spanier aufhält, hat er dann eben die gelbe kassiert. Wobei ich glaube, auf der anderen Seite, Daniel Carvajal hätte sich auch schon lang vorher eine gelbe verdient gehabt, meiner Meinung nach, und ist dann auch spät eben mit der gelb-roten geflogen.
Ja, ich muss schon.
Insgesamt, wir haben es durchgezählt, hat es 16, 17, ja. 18 gelbe Karten gegeben. Also, es war sehr farbenfroh. Und ich glaube, immer wirklich durchgängig war die Linie nicht da. Aber ich glaube, der Schiedsrichter hat auch wirklich einen schweren Stand gehabt. Jetzt nicht von sich, sondern die beiden Teams haben es ihm auch nicht so einfach gemacht.
Also, der Schiedsrichter, wir haben es in der letzten Folge noch nicht sagen können, wer das ist, weil es da noch nicht festgestanden ist. Aber es war ein britischer Schiedsrichter. Und die Briten sind ja bekannt, dass sie mal mehr durchgehen lassen. Der ist seiner Linie aus der Premier League treu geblieben. Und ja, dass er
Zumindest ganz zu Beginn.
Aber er hat ja dann meiner Meinung nach, also die gelben Karten waren ja alles gelbe Karten, die wirklich offensichtliche taktische Fouls waren. Und dass er dem Toni Kroos in der ersten Szene da jetzt keine gelbe Karte gegeben hat. Ich glaube, das war das nicht schon ziemlich früh nach ein paar Minuten
im Spiel. Ja, ich glaube, es war anderthalb, zwei Minuten oder so.
Genau, da gibt man, also in Österreich haben wir es ja schon gekannt oder schon gesehen, dass man da auch schon gelbe Karten gibt in den ersten paar Minuten, aber ich glaube, er wollte einfach das Spiel einmal laufen lassen und ins Laufen kommen lassen und Toni Kroos hat sicher nur keine gelbe Karte bekommen, weil er den Ball berührt hat.
Ja. Ich glaub auch, das hat dann, glaube ich, einigermaßen gedauert, die ganze Situation, und er hat mit Sicherheit, glaube ich, da ein paar Infos dann aufs Ohr gekriegt von den Kollegen, die seine Kameras gesehen haben, und hat dann, glaube ich, vielleicht eben deswegen noch mitentschieden, das nicht gelb zu geben, so früh dann auch.
Genau.
Ja, prinzipiell, glaube ich, eben leide ich auch hier so ein bisschen halt mit dieser Weltmeistergeneration um Kroos, Müller, Neuer, die gut möglich ist, denke ich mal, zwei von den drei auf jeden Fall, dass man die das letzte Mal jetzt im deutschen Nationaltrikot gesehen hat. Denke mal, am fraglichsten ist bei Manuel Neuer, ob der jetzt noch weitermacht oder nicht. Aber eben, glaube ich, Müller ist jetzt, war ja auch in den letzten Jahren nicht immer noch fixer Bestandteil, sondern je nachdem mal noch mit dabei. Toni Kroos war schon angekündigt, dass er seine Karriere beendet, auch wenn jetzt halt ziemlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere mit Champions League Titel und jetzt auch nochmal eine Euro im eigenen Land beenden kann. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass Julian Nagelsmann eben von Beginn weg eben Can gebracht hat, aber ich meine, seine Ausführung, warum er das so gemacht hat oder eben auch Sané gebracht hat, war nachvollziehbar, weil er eben sich gewisse Geschwindigkeitsaspekte von gerade beiden erwartet hat und auch Balleroberungen gerade von Can und Ball- und Passsicherheit. Darauf fand ich aber nach einer ordentlichen Hälfte von beiden oder beziehungsweise dem ganzen Team eben intensiv schon, aber ordentlich, dass dann halt in der Halbzeit schon das dann wieder umzuwerfen beziehungsweise anzupassen, hat mich ein bisschen überrascht. Weiß nicht, wie du das aufgefasst hast, also ihm dann eben doch Wirtz und Andrich zu bringen.
Ja, ich finde, dass Deutschland in der ersten Hälfte jetzt nicht die beste Leistung gezeigt hat, auch Spanien hat nicht die beste Leistung gezeigt, aber beide Teams haben sich so ein bisschen neutralisiert. Und Nagelsmann wollte dann einfach von der Defensive mehr auf die Offensive wechseln und Sané hat eigentlich nicht viele Szenen gehabt in der ersten Halbzeit. Deswegen, glaube ich, hat er Wirtz gebracht, um da frischen Wind reinzubringen. Ich glaube, das hat sich auch bezahlt gemacht. Und ja, Andrich hat auch eine gute Leistung gebracht und ist auf jeden Fall mehr aufgefallen oder mir wahrscheinlich auch nur wegen der Frisur mehr aufgefallen als ja. Emre Can in der ersten Halbzeit.
Ja, du, das stimmt natürlich. Wir haben es ja im Vorfeld gesagt, also ich hätte ja Sané, auch wenn es eben gut erklärt hat, Julian Nagelsmann, gar nicht in der ersten Elf gesehen gehabt, sondern eben eh von Anfang an auf Wirtz gesetzt, dass er dann das dann so umgestellt hat. Ist natürlich richtig, war jetzt nicht so viel zu sehen, aber sie haben es auch so ein bisschen hier in der Analyse anklingen lassen, sage ich mal, dass halt das deutsche Spiel gerade in der ersten Hälfte eher destruktiver angelegt war, jetzt nicht komplett und wir stellen uns hinten rein und nur auf Zerstören. Aber in erster Linie doch ein bisschen so die Spanier nicht zur Entfaltung kommen lassen, denen wirklich ordentlich auf die Füße stehen, keinen Raum geben, alles so eng machen, gut anlaufen, Räume verdichten. Und da war halt für die gewissen Umschaltmomente, waren schon da, aber war halt ihm wohl zu wenig. Und deswegen eben die Reaktion und ein bisschen offensiver zu spielen, was dann aber, ja, sagen wir so, in den ersten Minuten dann eher nach hinten losgegangen ist, weil gleich nach der Pause gab es eben 0-1 durch Olmo, der für den verletzten Petri gekommen ist. Also von daher war es mit Sicherheit ja keine Intention von Toni Kroos, da jemanden zu verletzen, aber es war eben durch sein Foul resultierend und es kam dann eben als Bumerang zurück, weil eben Olmo nicht nur dieses 1-0 gemacht, sondern eben ganz spät danach auch das 2-1 vorbereitet. So sehr wie ich den mag, da setze ich jetzt bitte große Anführungszeichen, allein schon von da, wo er spielt, nämlich Leipzig. Ja, muss man doch schon sagen, dass er, glaube ich, Man of the Match war, leider. Und ja, aber dann hat man eben gesehen, warum Julian Nagelsmann dann auch, glaube ich, schon zu 60. oder ne, 65. war, also relativ früh, auf noch offensiver umgestellt hat, indem er dann auch Füllkrug gebracht hat. Und Gündogan dann auch noch rausgegangen ist, also eben gleich noch den Tick offensiver und so wie es eigentlich das letzte Mal schon gut ausgesehen hatte, mit Havertz und Füllkrug ganz vorne am Start zu sein. Und ja, wirklich im Finish war es dann eben Wirtz, der nach schöner Ablage, Kopfballablage von Kimmich zum 1-1 vollstreckt hat und Deutschland damit ganz spät in die Verlängerung gerettet hat. Kurz danach sah es eigentlich so aus, als wäre vielleicht in dieser regulären Spielzeit durch das Momentum-Change eigentlich komplett auf deutscher Seite vielleicht so noch der Siegtreffer drin. Da hat dann Müller noch eine gute Chance gehabt. Vor dem Ausgleich war es Füllkrug, der den Pfosten getroffen hat. Also da war, ich glaube, Deutschland in dieser letzten 20, 25 Minuten wirklich stark am Drücker. Und ich finde, in der Anfangverlängerung war es noch so ein bisschen ähnlich. Dann hat sich es wieder alles geordnet und es ist ein ruhigere Bahn verlaufen und es war, glaube ich, relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften haben es versucht, wobei ich den Eindruck hatte, dass die Spanier eher die bisschen Zeit von der Uhr nehmen wollten als die deutsche Mannschaft. Und dann war es eben, wie gesagt, die 119. die Spanier durch Merino noch eiskalt zugeschlagen haben. Ja, genau in der Szene wie beim 1-0 durch Olmo, eigentlich die Verteidigung zu weit weg. In dem Fall eben Rüdiger, genau in seinen Rücken die Flanke gekommen. Wirklich toller Luftstand auch von Merino, muss man sagen, und punktgenau gesetzt. Und auch wenn Deutschland dann noch angerannt ist und noch durch Füllkrug, glaube ich, eine große Kopfballchance hatte, hat es dann eben nicht mehr gereicht. Und man ist genauso knapp, dann finde ich, gescheitert und genauso verdient und unverdient, wie Österreich dann aus dem Turnier ausgeschieden ist.
Füllkrug hat einen auf Baumgartner gemacht, würde man in Österreich sagen.
Ja, wobei bei Baumgartner eben halt der Goalie dann ja den Reflex des Lebens ausgepackt hat.
Ja, und beim Füllkrug ist halt das Tor ein bisschen falsch gestanden.
Ja.
Aber was mir so ein bisschen jetzt, auch weil das Großfall, wir haben es ja auch schon andiskutiert, diskutiert wurde und jetzt auch schon in den sozialen Medien herumgeistert, warum man da schon keine gelbe Karte bekommen hat, so ein bisschen das Motto des Spiels, so ein bisschen Karma is a Bitch, weil Olmo halt an beiden Toren dann beteiligt war. Und das Zweite, was ich dich fragen wollte, ist, was du zur Offensivleistung von Deutschland sagst. Also Sané war in der ersten Halbzeit relativ unauffällig und was mir aufgefallen ist, dass vor allem bei Musiala ist mir das aufgefallen. Erstens mal hatte er heute nicht seinen stärksten Tag, meiner Meinung nach ist es oft hängen geblieben. Viel ist ihm nicht gelungen, aber vor allem war er sehr eigensinnig, hat nicht abgespielt und dadurch auch viele Chancen der Deutschen zunichte gemacht. Meiner Meinung.
Ja, ich glaub, er war nicht schlecht. Hat für mich eine ordentliche Leistung gezeigt, war nicht sein bester Auftritt bei der EM, da gebe ich dir recht, und in der einen oder anderen Situation, ja, wäre es, glaube ich, allgemein beim Team besser gewesen, hier nochmal den Querpass zu machen, auch bei diesen, ich glaube, es war Havertz dann noch, schlechten Abstoß von Simon, war es dann so, dass eigentlich Havertz dann durch war und ich schon hier vom Fernseher gesagt habe, spiel in die Mitte, und er hat es nicht getan, hat eben den Lüpfer probiert und ihn drüber gesetzt. Wenn man da trifft, macht man alles richtig als Stürmer, aber in dem Fall, glaube ich, war eben der Mitspieler so gut mitgelaufen, dass man den hätte reinspielen sollen, ja. Wäre wahrscheinlich dann vielleicht, hätte der Abwehrspieler noch eine Chance gehabt, aber ich glaube, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um hier eher zum Torerfolg zu kommen. Also von daher war es schon das ein oder andere Mal der Fall, dass man den besser postierten Mitspieler allgemein nicht gesehen hat, jetzt nicht nur Musiala technisch. Also für mich würde ich ihn jetzt da nicht jetzt rausnehmen und sagen, an ihm lag's oder sowas. Also ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, und sagen, er war für mich irgendwie einer der Schwächeren oder sowas. Ich finde, ja, beide Mannschaften, glaube ich, auf dem Top-Level performt. Ich glaube, es wäre auch ein würdiges Endspiel gewesen, die Partie von Intensität, von ganzem Level, von dem Spannungslevel vor allem auch. Und was diese, keine Ahnung, insgesamt dann 32 Spieler, die am Platz standen, insgesamt auf dem Platz gelassen haben auch. Hat mich persönlich gefreut für Thomas Müller, dass er noch zu seinem Einsatz bei dieser EM gekommen ist, und wäre natürlich schön gewesen, wenn es jetzt dann nicht der erste und damit auch letzte gewesen wäre.
Natürlich, also aus deiner Sicht. Füllkrug hat meiner Meinung nach bei der EM immer sehr viel frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Warum lässt man den nicht von Beginn an spielen? Weil der, immer wenn der am Feld war, war der einfach nur torgefährlich und sonst nichts und hat eigentlich immer die richtigen Impulse gesetzt. Ist das so ein klassischer Joker im Nationalteam? Oder glaubst du, schafft er keine 90 Minuten? Warum ist, oder ist die Spielanlage so anders? Warum stellt den Nagelsmann nicht auf und gibt ihm die Chance?
Natürlich ist die Spielanlage anders, aber man hat es ja eben schon im Dänemark-Spiel gesehen, dass Havertz und Füllkrug gemeinsam funktionieren. Man hat es jetzt auch heute wieder gesehen in der Zeit, in der sie gemeinsam am Rasen standen, dass es klappt.
Ja, weil Gündogan runter zusammen war und Havertz dann zurückgerückt ist.
Aber ich hätte mir dann eben sagen können, vielleicht, wenn ich diesen Speed-Aspekt bringe für die Außen, dass ich vielleicht eben Havertz nach außen ziehe, der aber trotzdem rochieren kann. Dann Füllkrug in die Mitte setze. Ich glaube, die Spanier haben auch im Vorfeld gesagt, dass sie Respekt vor ihm haben, dass das vielleicht auch wieder noch ein anderer Stürmertyp gewesen wäre durch seine Bulligkeit. Ja, aber du, im Nachhinein lässt sich immer gescheit reden. Also, dass er 90 Minuten nicht durchhält, doch definitiv hält er durch. Hält er ja bei Bremen und so weiter auch durch. Also, so alt ist er auch noch nicht. Also, Dortmund. Das würde schon. Entschuldigung, ja, früher Bremen, Dortmund jetzt mittlerweile. Und Champions League, also, er hat, glaube ich, viele Spiele gemacht. Ja, also daran wird es definitiv nicht liegen. War, denke ich, einfach an diese Spielanlage. Wie ich glaube schon ein paar Mal gesagt, halt diese spielerische Stürmer ist halt mehr der Havertz, der dann in dieses Kombinationsspiel mit Musiala, Gündogan, Kroos, Wirt, Sané, je nachdem, wer auch immer am Platz steht, besser, glaube ich, eingebunden werden kann. Da ist vielleicht Füllkrug nicht ganz so seine Stärke. Aber ja, ich glaube eben nachdem ist in diesem Spiel nicht so die oberste Priorität war, diese spielerische Komponente, und man auch gesehen hat, dass man es eben vom Spielerischen, den wirklich ebenbürtigen, wenn nicht in diesem Sektor für mich sogar eher leicht überlegenen Spanier schwer hat, dann wäre es vielleicht halt sogar noch früher vielleicht eine Option gewesen, beziehungsweise muss es auch vorher klar gewesen sein und dann vielleicht sogar eben für die Startelf auch.
Ja. Gut, das war das war es jetzt mit der EM für Deutschland. Also Österreich spricht jetzt schon von der WM. Ja, Nagelsmann hat ja verlängert und wird der deutsche Nationaltrainer bleiben, glaube ich, auch über die EM hinaus, so viel ich gelesen habe. Mhm. Und er hat eigentlich aus dem Team jetzt, wenn man sich Deutschland vor einem Jahr anschaut und Deutschland heute anschaut, hat er eigentlich sehr, sehr viel aus dem Team jetzt rausgeholt und eigentlich die richtigen Akzente gesetzt, vor allem im Jahr 2024. Und das lässt eigentlich auch für die Zukunft hoffen, dass man da wieder weiterkommt in Endrunden.
Denke ich auch. Also es ist die Frage, wir werden jetzt schauen müssen, wie groß oder was. Also es wird, denke ich mal, einen kleineren Umbruch zumindest geben, weil eben definitiv ja Toni Kroos rausfällt. Und dann werden wir schauen, wer halt jetzt dann für die Zukunft, denke ich mal, dann auch noch dann nicht mehr mit am Start ist. Wie gesagt, ich gehe da von einem Thomas Müller definitiv aus, dass der da dann auch rausfällt. Wäre für mich einfach nur gefühlt, aber ich meine, er wechselt ja, die Spatzen pfeifen es von Dächern oder Rudi Völler plaudert es aus, nach Dortmund wechselt Anton. Also war für mich, bei dem habe ich nicht so gutes Gefühl gehabt, als der dann gespielt hat. Da frage ich mich, ob es all der gelben Karte, die einer von zwei Wechselspielern gesehen hat, Schlotterbeck lag, dass er nicht eher gekommen ist. Oder gesagt hat, ja, Anton kennt den Stuttgarter Rasen so gut. Also der war für mich so ein bisschen Unsicherheitskandidat, aber ansonsten glaube ich, hat man, auch wenn man jetzt vom eben mit Neuer, mit Groß und Müller und den ältesten Kader in Deutschland jetzt am Start hatte, oder wenn man so sagen will, natürlich den erfahrensten, wird es da schon halt einen gewissen Umbruch geben. Aber ich glaube eben, so wie du sagst, dass ich glaube, die gewisse Rohdiamanten, wie man sie eben mit Musiala und Wirtz hat, und ich glaube, da kann man als Pöpi auch noch weitere einbauen, das heißt im defensiven Mittelfeld, der ja kurzfristig ausgefallen ist, ein Pavlovic oder noch andere Leute, junge Spieler, die da eben nachrücken und sich schon hier und da empfohlen haben, dann gute Truppe aufbauen. Nagelsmann hat das, glaube ich, alles im Griff, weiß, wie er die Jungs zu behandeln hat, und dann hoffe und denke ich, dass man dann jetzt wieder eine gute und überzeugende WM-Quali spielt, und dann wird man im nächsten Großturnier dann schauen, was dann drin ist, und hoffentlich dann auch dann Österreich auch mit dabei ist und dann vielleicht, ja, keine Ahnung, FIFA-No-Go gibt oder wie auch immer.
Ja, und ich sage auch jetzt im Nachhinein, ich meine, das will man jetzt nicht hören, aber du wirkst schon ziemlich aufgeräumt, meiner Meinung nach. Gegen Spanien darf man ausscheiden, und Spanien ist ein Titelfavorit, und Spanien, wenn man jetzt die gesamte EM betrachtet, ist Spanien einer der stärksten oder einer der Mannschaften, die die beste Form haben, auch wenn man das in der ersten Halbzeit oder in den ersten 60 Minuten halt nicht so gesehen hat. Trotzdem haben die meiner Meinung nach bis jetzt mit das stärkste Turnier gespielt, und ja, also natürlich tut es weh, wenn man gegen jede Mannschaft ausscheidet, tut es weh, aber gegen Spanien ist vielleicht so ein bisschen ein Wermutstropfen, dass die ja wahrscheinlich wirklich sehr weit kommen werden in dem Turnier.
Naja, wir sind jetzt schon im Halbfinale, ja. Dann was heißt sehr viel, viel weiter, klar, geht es ja dann aber eh auch nicht mehr, oder ja, ich glaube, es tröstet jetzt dann eben definitiv keinen, wenn man das sagt, ja, wir sind gegen den späteren Titelträger potenziell jetzt eben dann rausgeflogen. Tut jetzt für den Moment bzw. im Nachgang dann sicher weh, muss sich aber allgemein, glaube ich, von den Leistungen und eben jetzt der jüngsten Entwicklung im deutschen Lager nicht schämen. Ich glaube, darauf kann man prinzipiell eben aufbauen. Ja, viel mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber es ist nicht umsonst im Vorhinein gesagt worden, vorweggenommenes Finale oder eine finalwürdige Paarung, auch eben von den bisherigen Leistungen. Ich glaube, die Partie ist dem eben auch weitestgehend gerecht worden, jetzt nicht durch die großen Schmankeln und riesigen Torszenen, auch, glaube ich, wenn auf beiden Seiten gute Sachen mit dabei waren, aber eben auch in Punkt eben Intensität und wie die ganzen Spieler das, glaube ich, auf den Platz gebracht haben und was sie auch dort gelassen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt da halt so ein bisschen Mut zu sprechen, hast du nicht genommen, damit kann ich auch leben.
Dein Mitleid brauche ich nicht.
Ja, ich brauche deins nämlich auch nicht.
Passt.
Ja, Markus, es war auch für uns eine sehr intensive Zeit die letzten Wochen. Jetzt haben wir dann eine Woche Pause bis zum Finale. Mhm. Dann machen wir einen kurzen Recap über die EM und dann kommen wir zurück mit Logo Wien.
Ja, so schaut's aus. Ist dann in Anführungszeichen kurz vor knapp.
Ja.
Dann haben wir noch, glaube ich, knapp 10 Tage, international schon wieder losgeht. Vorher dann am 19. Juli großes Testspiel für die Austria gegen Porto, 20. großes Testspiel für Rapid gegen Milan. Ja, ich glaube, da sind das beides irgendwie dann richtige Gradmesser, bevor es dann in der Quali so richtig ernst wird. Und ja, bis dahin, Anführungszeichen, genießen wir jetzt vielleicht noch die WM, oder scheiß noch drauf, schauen wir mal. Aber nee, das eine oder andere, glaube ich, Spiel werden wir schon mitnehmen und dann uns anschauen. Und dann am 14. gleich nach dem Finale gibt es unser Resümee, eben, wo wir kurz auf die WM zurückblicken, auf ein bisschen intensiver natürlich, oder vor allem auf unsere beiden Teams, Nationalteams, und das hoffentlich locker flockig und knackig dann abschließen und in Anführungszeichen schon tags drauf sind wir dann eben mit normalen No-Go schon wieder am Start. Und,
naja, mit der Aufnahme. Mit der Aufnahme. Am Dienstag. Wir kommen immer am Dienstag raus. Das hast du vergessen aufgrund des Zwei-Tage-Rhythmus.
Ja, wir bleiben ja da beim Zwei-Tage-Rhythmus.
Ach, das weiß ich noch gar nicht.
Nein, wenn wir Finale sonntags machen und Dienstag wieder rauskommen, bleiben wir Zwei-Tage-Rhythmus. Ja, klar, so ist es gemeint. Ja, und bis dahin, und dann werden wir natürlich den großen Abschluss vom Gewinnspiel machen. Und auf das würde ich sagen, gehen wir jetzt auch nochmal kurz ein zum Ende der Sendung.
Genau. Das Tippspiel geht ja weiter. Wir tippen zwar jetzt nicht mehr live auf Sendung, weil wir haben ja nur für unsere Teams, also für Österreich und Deutschland, live getippt. Beide sind draußen, aber das Tippspiel geht natürlich bis zum Finale. Ihr könnt alle mitmachen unter kicktipp.at/nogo. Zu gewinnen gibt es ein CrossFit-Abo für einen Monat, eine Mitgliedschaft im CrossFit Nailoport in Schwechat. Zweiter Preis ist ein 50€ Shopping-Gutschein und der dritte Preis ist ein Euro-No-Good-T-Shirt, Limited Edition. Gibt es nur dieses Jahr oder jetzt eigentlich. Und wird auch so von uns nicht beworben, also nur auf Zuruf bekommt man das.
Ja, dann ruft mal zu. Genau. Ihr könnt zurufen per E-Mail, zum Beispiel Stefan.
nogo.wien@gmail.com oder auf den sozialen Netzwerken, die es so gibt und die ihr so findet im World Wide Web. Wir sind überall vorhanden und vertreten.
Genau, außer TikTok, aber ja.
Außer TikTok, genau. Ja, weil wir so schlecht tanzen können.
Deswegen schauen wir mal jetzt drauf, wie derzeit die Lage ist jetzt vor diesen zweiten Viertelfinale spielen zwar jetzt gerade, aber ist natürlich jetzt noch nicht mit einberechnet. M. Stari 2007 liegt vorne mit 90 Punkten, ganz knapp vor Litschi mit 89, dann der FR 10 88 und FCK 87. Danach
ja, da ist kommt das, Entschuldigung, da ist das jetzige Spiel schon mit einberechnet. Also der jetzige Spielstand zum Zeitpunkt der Aufnahme ist mit einberechnet bei dem Stand, den du jetzt gerade vorgelegt hast. Nein, weil sonst wäre ich Zweiter.
Bist du aber nicht so. Ja. Genau, du bist jetzt im Moment, hast 86 Punkte eben dann virtuell, zusammen mit dem Stuntman und Giovanni eben auch. Ja, keine Ahnung, wo bin ich? Da 65 mit 60 Punkten. Jo. Und genau, jetzt gibt es für uns keine weiteren Tipps, sondern eben, wie der Stefan gesagt hat, erst nach dem Finale. Das heißt, es läuft jetzt alles im Stillen ab. Aber eben, wie er richtig gesagt hat, unter kipptipp.at/nogo könnt ihr jederzeit reinschauen, wie es aussieht, wie es steht, eure Tipps natürlich abgeben und jetzt nach dieser Runde, die hoffentlich schon Viertelfinale alles getippt hat, gibt es eben noch die zwei Semifinals und das Endspiel.
So ist es.
Und dann wird eben auch noch die letzte Bonusfrage, wer Europameister geworden ist, ausgewertet und dann ziehen wir einen Strich drunter und schauen, wie es aussieht.
Genau.
Übrigens, mega Performance vom Stuntman im Achtelfinale mit dort 31 Punkten.
Ja.
Bist du fett?
Ja. Das stimmt. Gut, Markus. Es war mir ein Volksfest. Es war mir eine Ehre. Es war ein cooles Projekt. Es war eine sehr intensive Zeit. Wir sind noch nicht fertig mit Euronovo. Wir kommen noch nach dem Finale live auf Sendung. Und Markus. Ich habe zum Finale noch nichts vor und du hast einen ziemlich großen Griller, will ich dir nur sagen.
Ich habe einen ziemlich großen was?
Griller.
Griller, ja. Achso, na dann, okay. Ja, dann werden wir schauen, ob wir das dann gemeinsam schauen und gemeinsam hier auch gleich die Mikros aufstellen im Nachgang für euch oder vielleicht schon währenddessen dann tickern oder was weiß ich. Wir werden sehen, lasst euch überraschen, bleibt uns gewogen über Social Media, werden wir weiterhin Gas geben und hier und da die eine oder andere Sache raushauen, vielleicht auch euer Feedback zu den Leistungen der Nationalteams einholen und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne, spannende EM und bleibt uns gewogen und am 14.07. hören wir uns dann wieder.
Ciao, Baba.
Tschüss.